Hör nicht weg, ein Podcast zur Tierhilfe Fuerteventura. Mit mir, Amanda.
Und mit mir, Patricia.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör nicht weg, einem Podcast der Tierhilfe Fuerteventura. Ich bin's, Amanda, und heute leider ohne Patricia, denn die Gute kriegt wohl gerade jetzt im Moment ihr Tierschutzbaby. Ja, aber ich bin nicht alleine, ich habe mir drei wunderbare Damen an die Seite geholt und wie man es am Ton unschwer erkennen kann, ich bin nicht zu Hause, sondern befinde mich aktuell auf dem wunderschönen Fuerteventura, sitze hier in unserem Haus, in unserer Lounge bei strahlendem Sonnenschein und genieße die letzten Stunden, denn morgen geht es schon wieder nach Hause. Aber ich werde euch nicht weiter auf die Folter spannen und begrüße erstmal meine Gäste. Hallo, ihr Lieben.
Hallo, Amanda.
Hallo, Amanda.
Hallo, Amanda. Wie geht's euch?
Fantastisch. Soll es einem schon gehen, wenn man auf der Insel ist, ne?
Ja, wir haben zwar viele Eindrücke jetzt die Woche gehabt, aber heute haben wir richtig Glück mit dem Wetter und das ist wunderschön.
Aber wir hatten doch die ganze Woche eigentlich Glück.
Ja, typisches, durchwachsenes, kanarisches Wetter.
Ja, Sonnenschein. Ja. Leichten Sonnenbrand, aber alles gut. Bevor wir anfangen, stellt euch doch bitte mal vor.
Ja, mein Name ist Frau Beiling. Ich bin die zweite Vorsitzende der Tierhilfe Fuerteventura. Bin seit 2016 aktives Teammitglied. Damals hatte mir Tanja, die erste Vorsitzende unserer Tierhilfe, meine erste Pointerin in Kala vermittelt. Und ja, seitdem sind wir in Kontakt. Tanja hat mir ganz viel über die tolle Tierschutzarbeit, die hier gemacht wird, erzählt. Und so mitgefangen. Halbe Sachen kann ich nicht, bin ich dabei.
Ja, ich bin Sandra Weber. Ich bin auch seit 2016 dabei. Da war ich allerdings erst mal Abholerin am Flughafen Düsseldorf, was im Übrigen auch ein sehr schöner Job ist, wenn man immer da die glücklichen Hundebesitzer betreuen darf. Ist immer sehr schön. Und seit 2018 dann auch Vermittlerin und kurz danach Schriftführerin im Vorstand bei der Tierhilfe Fuerteventura. Ja, und seitdem, ja, es gibt immer viel zu tun und man macht eigentlich alles. Also.
Ich bin Tanja Waschkowitz. Ich bin seit 2007 bei der Tierhilfe Fuerteventura, bin auch über die Vermittlung eines Pointer-Rüden hin zur Tierhilfe gekommen, habe dann erstmal angefangen mit Sachspenden sammeln und VK, also Vorkontrollen und Nachkontrollenorganisationen und bin seit 2013 im Vorstand der Tierhilfe. Und ja, man macht eigentlich alles, Hundevermittlung, natürlich ganz viel Verwaltungstätigkeiten vom Verein und es springt überall mal ein und es ist eigentlich eine Herzensangelegenheit, die man 7 Tage in der Woche macht und immer voll und mit dem Herzen dabei ist.
Sehr schön. Dann fangen wir einfach mal an. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet für euch und ihr geht einfach reihum. Frage Nummer 1. Warum Auslandstierschutz und warum genau Fuerteventura?
Ja, das kann ich genau sagen. Und zwar ich wollte schon immer einen eigenen Hund haben und nach meinem Studium habe ich mir diesen Wunsch dann erfüllt. Und für einen Welpen hätte ich einfach nie Zeit gehabt. Und ich denke auch immer, dass Welpen schneller ein Zuhause finden und hatte mich damals so ein bisschen in diese Rasse Richtung Whistler Pointer verguckt und da hatte ich meine erste Tierschutzhündin aus Mallorca adoptiert, habe mich seitdem überhaupt so ein bisschen mit Auslandstierschutz befasst und da ich mit meinem Mann Ostern auch die letzten Jahre immer nach Fuerteventura in den Urlaub geflogen bin, haben wir uns damals auch immer als Flugpate zur Verfügung gestellt, haben auch schon einige Schützlinge dann der Tierhilfe Fuerteventura ausgeflogen. Fühlten uns da immer sehr toll betreut durch den Verein. Und als dann leider Ende 2016 unsere erste Hündin Bonnie über die Regenbogenbrücke gehen musste und vor allem ich es gar nicht lange ohne Hund ausgehalten habe, habe ich mich einfach mal auf der Internetseite der Tierhilfe Fuerteventura umgeschaut, habe da die Pointerhündin Carla entdeckt, habe ganz aufgeregt zum Telefon gegriffen und die Nummer von Tanja gewählt. Da hatte ich ihren Mann dran, der sich dann einmal eine halbe Stunde die ganze Geschichte anhören konnte und er dann zum Schluss sagte, ich glaube, Sie wollen meine Frau sprechen. Aber so bin ich quasi zur Tierhilfe Fuerteventura gekommen und ich finde, es ist auch irgendwie ein ganz schönes Gefühl, dass man da, wo man eben auch Urlaub macht, dann auch eben hilft.
Ja, bei mir war es ein bisschen willkürlich. Also Tierschutzhund war für mich schon immer klar. Und ich wollte als Kind schon immer einen Hund haben, habe natürlich keinen bekommen. Es war höchstens ein Wellensittich. Und als ich dann eine eigene Familie hatte, 2003, ist dann meine erste Hündin zu mir gekommen. Und das war halt ausgerechnet ein Badino-Mischling von der Tierhilfe Fuerteventura. Und das war ein ganz toller Hund und seitdem bin ich der Tierhilfe immer so ein bisschen verbunden geblieben. Habe immer geschaut, was sich bei denen auf der Internetseite so tut und so. Und als ich mich dann entschieden hatte, nachdem ich ein paar Mal in Spanien im Tierschutz geholfen hatte, selber aktiv zu werden, wurde halt die Stelle als Abholer beworben bei der Tierhilfe. Und da habe ich mich dann gemeldet und bin dann so dazu gekommen. Ja, und dabei ist es dann halt geblieben.
Ja, mein Weg zur Tierhilfe war so, also Hunde haben mich schon immer durch mein ganzes Leben begleitet. Ich hatte auch immer Tierschutzhunde. Und als dann in 2007 mein Bullterrier-Dobermann-Mischling eingeschläfert werden musste und das genau zu dem Zeitpunkt war, als das mit Listenhunden in Deutschland eben wirklich am Aufkommen war und schwierig war, war das, ja, habe ich mich dazu bewusst dazu entschieden, eben keinen neuen Listenhund aufzunehmen. Ich hatte die Rasse Pointer kennengelernt. Ich hatte immer welche mit zur Urlaubsbetreuung und mich hat das Wesen angesprochen und dann war es für mich klar, dass es wieder ein Tierschutzhund wird, aber eben ein Tierschutzhund aus dem Ausland und ich habe im Internet nach Pointern gesucht und bin bei zwei Annoncen hängen geblieben. Eine war von einem griechischen Verein und eine war mein Seelenhund Juan, dann von der Tierhilfe Fuerteventura. Ja, der ist es ja dann auch geworden, weil einfach die Rückmeldung von der Vermittlerin damals, das ging alles, hat alles wunderbar geklappt. Es war sehr nett. Der Kontakt danach war sehr nett. Ich hatte einen sehr traumatisierten Hund und da war eben reger Austausch da und das war immer so, dass man mir jederzeit Rede und Antwort gestanden hat. Man ganz viel dann auch privat gesprochen hat, gelesen hat über die allgemeine Situation auf Fuerteventura und dann war für mich eben schnell klar, dass ich mich da engagieren möchte weiter, wo die Not der Jagdhunde eben sehr groß ist. Also das war für mich so der Anlass und so bin ich dann zur Tierhilfe Fuerteventura gekommen.
Sehr schön. Was beeindruckt euch denn am meisten an den Hunden auf der Insel?
Oh, was beeindruckt mich am meisten? Ich finde es immer wieder faszinierend und auch rührend, dass sie zum Teil so viele schlimme Dinge erlebt haben. Manchmal können wir es ja nur erahnen, was sie durchgemacht haben. Manchmal wissen wir es ja, wenn Hunde aus Beschlagnahmung kommen. Und dass die wirklich trotzdem die allermeisten so, nochmal so Vertrauen fassen, die trotzdem den Menschen irgendwie gut gesonnen sind. Wir haben ganz selten irgendwie Hunde dabei, die aggressiv sind. Das ist eigentlich das, was mich am meisten irgendwie beeindruckt, dass die Hunde, egal was sie erlebt haben, trotzdem freundlich auf den Menschen zugehen. Und das ist immer, oft wird ja so über Dankbarkeit gesprochen, dass die Tierschutzhunde ja dort so dankbar sind. Das ist es, glaube ich, nicht, aber einfach, dass sie vergessen können und den Menschen einfach nochmal Vertrauen schenken.
Ja, ich kann mich Frauke da einfach nur anschließen. Das Thema Dankbarkeit sehe ich auch differenziert. Das ist Vermenschlichung. Ich glaube, das gibt's nicht. Das ist so ein kleiner Mythos. Aber natürlich sind diese Hunde oft einfach glücklich, dass sie ihn zu Hause haben, dass sie einen Menschen haben. Und klar, wir haben hier halt einfach spezielle Rassen und dazu gehören halt die Pointer, die Podenkos und die Badinos und die haben alle ihre Liebhaber. Ne? Also so Menschen, die bei mir vor allen Dingen, weil ich ja Badino-Vermittlerin bin, mal einen Badino hatten. Wenn der das Körbchen frei wird, dann möchten die gerne wieder einen haben, weil die von der Rasse, von der Loyalität des Hundes und so weiter total überzeugt sind. Und ich glaube, es ist bei Pointern und bei Podenkos ähnlich. Und deshalb sind wir ganz bestimmt überzeugt, dass wir hier die besten Hunde auf der Insel haben.
Ja, mir geht's genauso. Eigentlich so, wie Frauke es gesagt hat, mich berührt wirklich immer wieder aufs Tiefste, wenn man einen Hund aus der Pereira übernimmt, der extremst traumatisiert ist, der, weiß ich nicht, sich auf die Erde schmeißt und unter sich pinkelt und ja, den Weg zu sehen, dass dieser Hund wieder Vertrauen fasst, ja, dem Menschen Vertrauen schenkt und man sieht, dass es dann schon so ist, dass sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen können, wenn man die, ja, wenn man die entsprechenden Plätze dann auch für die Hunde findet und was mich auch immer wieder berührt ist eben das tolle Sozialverhalten, was die meisten Hunde haben. Das ist auch einfach ein absolutes positives Kriterium für die Hunde aus dem Auslandstierschutz, weil die eben hier im Rudel, in der Rudelhaltung leben. Und das sind also Sachen, die einen immer wieder erfreuen und auch immer wieder anspornen, da weiterzumachen.
Gut, Tanja hat das böse Wort mit P gerade schon gesagt. Wir waren selbst gestern zu Besuch in der Pereira in La Parette, also einer der sogenannten, in Anführungszeichen, Tötungsstationen hier auf der Insel. Was haltet ihr denn von Pereiras, gerade denen hier auf Fuerteventura?
Gut, was hält man davon hier? Die Pereiras, eigentlich sind es ja so gesehen die Tierheime der Insel, die natürlich einen ganz anderen Standard haben und als Tierheime bei uns in Deutschland. Auch hier muss es ja nun sowas geben und das Problem sind eigentlich nicht die Pereiras an sich, sondern dass sich einfach eigentlich eben Gesetze hier in Spanien ändern müssten, dass überhaupt nicht so viel Tiere in diesen Pereiras landen, was ja vor allem eben auch dann am Ende der Jagdsaison die Podenkos, die Pointer sind, aber sicher sitzen die Pereiras auch voll mit den Badinos. Das sind hier ja diese Ruf- und Wachhunde, die, wenn man übers Land fährt, eigentlich vor jeder Finca, vor jedem Bauernhof quasi an der Kette liegen und hier wird eben nicht kastriert. Das heißt, die vermehren sich unkontrolliert. Und landen dann eben schnell in den Pereiras und ja, die Pereira, die im Norden der Insel, in La Oliva und auch in der Hauptstadt, in Puerto del Rosario, die sind mittlerweile so ein bisschen, das kann man sagen, besser aufgestellt, organisiert mit Volontären, mit Social Media. Die haben sicherlich mehr freiwillige Helfer und vielleicht wird dadurch auch hier die Gesellschaft vor Ort so ein bisschen sensibilisiert, dass auch die mal einen Hund aus der Pereira nehmen und die vollste Pereira und die eigentlich ja unmodernste, die ist eben im Süden der Insel, in La Parette. Und da sind die Gegebenheiten für die Hunde einfach die schlechtesten. Und da ja, ist es auch schwierig, da mit einem trockenen Auge wieder rauszugehen. Ne? Trotzdem muss man immer sagen, auch da arbeiten keine Unmenschen. Auch die versuchen, ihren Job dort zu machen und freuen sich über jeden Hund, der die Pereira verlassen kann. Ja, kann ich ja auch nochmal.
Ja, man kann ja da eigentlich immer nur, wir sind ja da eh einer Meinung und ich finde halt eben auch, also ich meine, selbst wenn ich jetzt zu Hause in ein Tierheim gehe, dann breche ich nicht in Freudenstürme aus. Also mich berührt es immer total, die Seelen da zu sehen, die halt eben sich über jeden menschlichen Kontakt freuen. Man kann jetzt nicht sagen, wie gesagt, wie Frauke schon sagte, das sind Menschen auch da vor Ort, die viel geben oder alles geben, aber die können halt eben nicht mit, weiß ich nicht, 100 Hunden jeden Tag spazieren gehen. Da liegt halt eben auch sozusagen unser Fokus, Hunde rauszuholen, so gut und so viel wir können. Können wir halt eben auch immer nur, wenn wir Platz haben und wenn wieder Hunde vermittelt wurden. Wir waren halt gestern in La Parette. Ja, mir fällt es schwer. Ich kann da nachts immer nicht schlafen. Aber wenn ich halt in Spanien im Tierschutz war, ging es mir nicht anders. So viele Hunde, die ihn zu Hause suchen, können einen eigentlich nicht froh stimmen. Also von daher denke ich mal, sehen wir es eh alle ähnlich.
Ja, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, das wirklich sehr differenziert zu betrachten. Ich bin diejenige hier in der Runde, die die Bedingungen in der Perera eben auch noch zu anderen Zeiten kennengelernt hat, wo es wirklich Perera-Tötungsstation war. Und ich bin immens glücklich darüber, dass es diese Situation nicht mehr gibt. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst der Auslandstierschutzvereinarbeit. Der deutschen Vereine, eben da eine gute Zusammenarbeit herbeizuführen. Und es ist so, was soll ein Perera-Leiter machen? Es sind Tierärzte, ein Tierarzt, der da eben angestellt ist, wenn wir jetzt mal die Perera im Süden betrachten. Ja, manchmal hat man Hunde da, die dünn sind oder die nicht gut aussehen, aber die werden ja so aufgenommen. Das ist ja nicht so, dass da Hunde eben reinkommen, die in einem Top-Zustand sind. Und das spanische Gesetz gibt es halt, also das gibt nun mal dieses her, dass jedes Abgabetier eigentlich aufgenommen werden muss und dann sind denen die Hände gebunden. Sie müssen aufnehmen und das Übel an der ganzen Geschichte ist eigentlich die spanische Gesetzesgebung. Solange sich da nichts ändert, die Jäger nicht in die Pflicht genommen werden, die ja mit den Jagdhunden komplett aus dem neuen Tierschutzgesetz rausgenommen werden, es keine Kastrationspflicht gibt, wird sich auch an der Situation nichts ändern. Und ja, was man jetzt sieht oder was sich deutlich geändert hat, ist, dass die wirklich gut mit den Hunden umgehen, was früher nicht der Fall war. Da war das wirklich eine Katastrophe. Es gab Masseneinschläferungen und all das gibt es überhaupt nicht mehr. Und es ist so, dass man informiert wird, wenn kranke Hunde da sind oder wenn Welpen da sind. Das ist wirklich eine Zusammenarbeit. Und ja, von daher, wenn man reingeht, ist es natürlich schrecklich, es ist laut, es ist im deutschen Tierheim aber auch nicht leise und man freut sich eigentlich über jeden Hund, dem wir eine Chance geben können und es ist ganz klar, das hat man im Laufe der Jahre gelernt, man kann leider nicht jedem Hund helfen. Das ist leider so.
Da hast du schon die ersten Punkte angesprochen. Wie könnte man denn eurer Meinung nach die Situation in den Pereras weiter verbessern? Was ist erforderlich? Wo müsste man ansetzen?
Ja, ich glaube nicht, dass wir das können, sondern das muss, wie gesagt, es müssen sich Gesetze eben in Spanien ändern. Ne? Das gab ja schon eine Änderung, oder besser gesagt, wurde ja überhaupt erstmalig ein Tierschutzgesetz in Spanien erlassen, aber es bezieht eben die Jagdhunde bleiben komplett außen vor. Mhm. Aus dem Grund wird dieses Problem ja weiter bestehen und wenn sich hier nichts tut und keine Kastrationspflicht eingeführt wird, es gibt eigentlich schon eine Impfpflicht, Tollwutimpfpflicht und dass die Hunde gechippt werden müssen, was dann aber dazu führt, wenn dann Hunde ausgesetzt werden, dass denen manchmal skrupellos einfach der Chip, das heißt einfach grausamerweise der Chip einfach wieder rausgeschnitten wird und sie dann ausgesetzt werden. Es muss sich einfach hier gewaltig was tun und uns sind da die Hände gebunden. Wir versuchen natürlich auch hier Aufklärungsarbeit zu leisten, auch was Kastrationen angeht, aber das muss hier vor Ort auf der Insel passieren, besser gesagt, die Gesetzgebung muss sich ändern. Wir können nicht mehr machen, als so viele Hunde wie möglich eben aus den Pereras holen. Aber genau das Problem gibt es ja nun vorwiegend auch auf dem Festland in Spanien. Und das sind ja geschätzte Zahlen, dass jedes Jahr 50.000 bis 60.000 vorwiegend Podencos, also Galgos und Podencos, jede Jagdsaison entsorgt werden. Und das ist ja, dagegen kann man ja nicht, das kann ja nicht die Lösung sein, dass man jedes Jahr 60.000 Jagdhunde aus Spanien nach Deutschland oder eben nach Westeuropa vermittelt. Das heißt, hier muss ich was tun. Anders wird man das Problem niemals in den Griff bekommen.
Ja, klar, das sehe ich natürlich genauso. Das Schlimme ist halt eben, dass gerade bei den Galgos und Podencos oder vor allen Dingen bei den Galgos ist es ja in Spanien halt eben vom König eine hochgelobte Tradition, dass der schnellste Hund einen Preis gewinnt. Und damit wird diese ganze Züchterei dieser Hunde natürlich maßlos gefördert. Und dadurch werden die natürlich auch getötet und weggeschmissen, weil sie hinterher nicht mehr gebraucht werden. Der Sieger ist gut und alle anderen eben nicht. Und solange sich da an den Gesetzen nicht irgendwas ändert und an der Einstellung dazu, werden die Pereiras hier und auf dem Festland voll bleiben. Und so gerne wir was tun können, können wir nicht. Natürlich wäre es auch schön, wenn dem Gesetz gemäß die Gemeinden ihrer Pflicht etwas mehr nachkommen würden, auch hier auf der Insel, aber das tun sie halt eben auch nicht. Da müssten eigentlich mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden. Aber ich denke mal, wir wissen alle, dass Spanien auch nicht das reichste Land ist. Also ich sehe da so schnell keine großartige Veränderung.
Ja, ein großes Problem ist einfach auch Fuerteventura, dass die Insel eben von dem kanarischen Archipel eine mit zu den ärmsten gehört, mit einer relativ hohen Arbeitslosigkeit. Die Menschen haben halt wenig Geld. Also das ist einerseits schon mal ein Problem. Andererseits, also das, was ich ja auch vorher schon erwähnt habe, ist das größte Problem einfach die Gesetzeslage. Solange sich da nichts ändert, wird man das nicht in den Griff bekommen. Es hat sich schon sehr viel geändert dadurch, also was eben auch wichtig ist, dass immer mehr Tierschutzvergehen, die man hier aufdeckt, zur Anzeige gebracht werden bei der Seprona. In den letzten Jahren sind auch sehr viele Tierschutzvergehen wirklich verurteilt worden. Und ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz wichtige Stellschraube ist. Denn je mehr Menschen hier verurteilt werden, das spricht sich ja auch rum, das spricht sich ja auch bei den Jägern rum, desto vorsichtiger wird man da oder geht eben dann auch doch davon ab, die Hunde dann teilweise unter wirklich katastrophalsten Bedingungen zu halten und die zu misshandeln. Also das sind ja die Leute, die ihre Hunde registriert haben und die ihre Hunde impfen, sind nicht in der Regel nicht das Übel. Das Problem sind ja eigentlich die, die das nicht machen, die schwarzen Schafe, die dann irgendwo im Hinterland Verschläge haben. Also das, was man dann da als Missstand aufdeckt. Und dann hat man gleich auf einen Schlag eben 10 oder 20 Hunde, was ja auch laut spanischem Gesetz hier gar nicht erlaubt ist. Normalerweise darf ein Jäger nur 5 Hunde halten, aber genau die schwarzen Schafe, die machen das nicht und die erwischt man auch nicht und die kriegt man eben nur dadurch, dass immer mehr Tierschutzvergehen eben zur Anzeige gebracht werden und die Leute auch entsprechend mit hohen Strafen verurteilt werden.
Dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht und weiter positiv bleibt.
Genau, das tun wir.
Aber wie wir die letzten Tage ja schon auch festgestellt haben, wir vier sind hier zwar eher die Hundemenschen, aber die Tierhilfe Fuerteventura kümmert sich ja nicht nur um die süßen Doggies, sondern auch die Miezekätzchen. Wie würdet ihr denn die Situation der Straßenkatzen hier auf der Insel beschreiben?
Ja, die Tierschutzarbeit, unsere Katzentierschutzarbeit beschränkt sich, was heißt beschränkt, ist auch ein doofes Wort, aber beschränkt sich auf aufs Kastrieren und die Versorgung der Katzen an von uns eingerichteten Futterplätzen vor Ort, an diesen Futterplätzen, die von unserer Katzenbeauftragten Sabine Rösch betreut werden, haben wir eben kleine Katzenkolonien von verschiedener Größe. Die sind alle kastriert, besser gesagt, verirren sich dann ja natürlich auch mal Unkastrierte. Die werden so schnell wie möglich dann weggefangen, zum Tierarzt gebracht, kastriert und dann wieder an die Futterstelle ausgesetzt. Auch dort werden sie, wenn nötig, medizinisch versorgt, entwurmt, entblut. An diesen Katzenkolonien haben wir, besser gesagt Sabine, die Lage recht gut im Griff. Das ist vor allem im Süden der Insel. Dann haben wir in der Hauptstadt werden Katzen durch Monika, auch eine Tierschutzkollegin hier vor Ort, betreut. Da sind natürlich nicht so viele Touristen, die auch mal mit vielleicht füttern würden oder spenden. Aber auch da wird sich gekümmert. Trotzdem ist die Insel natürlich viel größer und immer wieder tauchen in kleineren Orten, auch hier in der Inselmitte, große unkastrierte Katzenkolonien auf. Und wenn man sich mal im Internet diese Pyramide anschaut, wie diese Vermehrungspyramide, wie schnell sich Katzen doch fortpflanzen können, weiß man, wenn man da nicht am Ball bleibt, dann explodiert das ganz schnell wieder. Und auch hier müsste viel mehr von der Gemeinde eigentlich getan werden. Hier gibt es auch Gesetze, aber auch das ändert sich häufiger mal wieder. Jetzt ist es wieder die Rede davon, dass Katzen eventuell wieder auch getötet werden sollen. Und also die arbeiten nicht wirklich daran, dass dann vorwiegend kastriert wird und versorgt wird. Das ist zum Teil ist sehr traurig und auch sehr, sehr arbeitsintensiv.
Ja, genau, dem gibt es ja eigentlich schon nicht viel hinzuzufügen, außer dass wir letztes Jahr bei einem der Tierärzte waren, mit dem wir zusammenarbeiten, der halt eben dann auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass natürlich dadurch, dass Privatpersonen Katzen halten, die nicht kastriert sind und diese dann eben in den Freilauf gehen, auch wieder Nachwuchs auf der Insel produziert wird. Und dementsprechend ist natürlich die Eindämmung durch Kastration extrem schwierig. Ich glaube, Sabine gibt hier wirklich ihr Bestes. Aber die Insel hat ja nicht nur den Süden und es gibt auch noch andere Tierschutzvereine. Es ist so ein bisschen aufgeteilt, sodass da hoffentlich in den anderen Teilen auch viel passiert. Und wir hoffen halt auch immer noch darauf, dass halt wirklich die Gemeinde mal ihrer Pflicht nachkommt, laut Gesetz.
Ja, was kann ich da hinzufügen? Also ich finde, dass das eine absolut vorbildliche Katzentierschutzarbeit ist, die wir machen, also die eben als Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort eben gedacht ist mit den ganzjährigen Kastrationsmaßnahmen. Es werden im Jahr zwischen 400 und 500 Katzen über die Tierhilfe Fuerteventura kastriert. Sabine versorgt die Katzen an den Futterplätzen. Die bekommen dann die Ohrmarkierung, sodass man dann eben auch sieht, welche Katze kastriert ist und welche Katze nicht kastriert ist. Wenn medizinische Behandlung notwendig ist, erfolgt das auch. Und es ist von uns, also es ist eben nicht gewollt und auch nicht gewünscht, Katzen zu vermitteln nach Deutschland, weil es in Deutschland eben selber ein großes Katzenproblem gibt und die Katzen hier eigentlich ein tolles Leben haben, wenn sie an den Futterplätzen versorgt werden, kastriert sind und medizinisch betreut worden sind. Und wie es auch, also ich finde, man kann eben eine Katze, die jahrelang draußen freilebend war, schlecht in eine Wohnungshaltung sperren. Das ist eben, von daher ist es Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort und nur Notfälle, weiß ich nicht, wenn man mal eine verunfallte Katze hat, der man zum Beispiel ein Bein amputieren muss und wo klar ist, dass die dann nicht an ihrem gewohnten Futterplatz wieder ausgesetzt werden kann. Das sind dann eben Katzen, die bei uns in die Vermittlung gehen und das ist eigentlich so der Gedanke unserer Katzentierschutzarbeit, nachhaltig, ganzjährig zu kastrieren und zu versorgen. Und dafür ist Sabine 7 Tage in der Woche im Einsatz und Monika in Puerto eben auch. Und wir denken, dass das einfach der richtige Weg ist. Und im Süden hat es das ja auch gezeigt, dass die Katzenpopulation dort relativ konstant gehalten werden kann. Man mag nicht daran denken, wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist. Dann, ich meine, dann braucht man kein Prophet sein und weiß, dass es in 3-4 Jahren wahrscheinlich dann wieder explodiert und eigentlich man sich mehr Unterstützung von der Gemeinde eben erwünschen würde. Was aber schwierig ist.
Also ich fasse nochmal zusammen, da ich ja das selbst immer wieder mitbekommen durch Social Media. Es gibt ja immer wieder Urlauber, die hier sind und sich dann in irgendeines der Hotelkätzchen verlieben und der Meinung sind, denen geht es ja so schlecht und sie müssen jetzt unbedingt diese Katze mit nach Deutschland nehmen.
Ja.
Die Tierhilfe Fuerteventura vermittelt keine Katzen nach Deutschland. Es gibt auf Fuerteventura diverse Vereine, die das tun. Wenn ihr das möchtet, wendet euch an die. Wir machen es nicht.
Genau.
Ganz einfach. Ja. Gut, jetzt haben wir aber schon einiges über die, na, ich möchte jetzt nicht sagen negativen, sagen wir mal die Schattenseiten der Tierschutzarbeit hier gesprochen, sei es die Pereiras, sei es wie die Hunde und Katzen hier teilweise behandelt werden. Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach auch mal zu den schönen Themen. Und die für mich spannendste und wichtigste Frage, berichtet mir doch mal, egal um welchen Bereich es geht, von eurem schönsten Erlebnis mit der Tierhilfe. Sei es eine Vermittlung, sei es eine Abholung, sei es irgendeine Rettung, ganz egal. Denkt kurz drüber nach, was euch als erstes in den Sinn kommt und los geht's.
Also eine schöne Geschichte, also es gibt natürlich viele schöne Geschichten, aber eine meiner Highlights war, da waren wir, ich weiß jetzt gerade das Jahr nicht, aber ich würde sagen, es war vor Corona, da war es wahrscheinlich 2019, da waren wir auch mit einem Team hier vor Ort, zu viert, und waren dann natürlich auch bei einem Besuch in der Pereira und dann haben wir in einem der Zwinger, war ein völlig abgemagerter Pointer-Rüde, übersät, sowas hatte ich zuvor noch nicht live gesehen, von Zecken und Flöhen. Also ich würde mal tippen, 200 Zecken in jedem Ohr, so ungefähr. Abgemagert bis auf die Knochen. Also gerade Tanja und mir schossen natürlich sofort die Tränen in die Augen. Und auch da war es so, wir sind in diesen Zwinger rein und dieser Pointer-Rüde, wir haben ihn Juanito genannt, der war so ein Herzchen, so ein Schätzchen, hat so lieb, also auch dem Menschen so zugewandt. Und da haben wir natürlich gesagt, der kommt jetzt sofort mit. Und wir haben ihn umgehend zum Tierarzt gebracht. Da wurde natürlich, also man konnte es auch am Zahnfleisch sehen, also lag eine, das war blass, das war eigentlich weiß, eine Anämie vor. Das ist natürlich auch kein Wunder, wenn ungefähr 1000 Zecken an einem hängen. Und haben ihn dann gleich mitgenommen in Rücksprache mit unseren Tierschutzkollegen Andrea und Pancho von der Finca Esquinzo und haben ihn eben gleich dort auf die Finca gebracht, wo er dann aufgepäppelt wurde. Kurze Zeit später war eine deutsche Familie aus dem Leipziger Raum auf der Insel mit einem, also eine dreiköpfige Familie mit einem, ich glaube, damals ungefähr 10-jährigen Sohn, die Finca Esquinzo besucht haben und sich auch in den Juanito verliebt haben. Haben dann eben das Kontaktformular ausgefüllt oder wie auch immer, also Kontakt zu uns, in dem Fall eben zu mir aufgenommen und dann haben wir gesprochen und er musste ja erstmal aufgepäppelt werden, bevor man ihn überhaupt für die Kastration in Narkose legen konnte. Also dann vergehen immer schon ein paar Wochen und es wurden natürlich Blutbilder zur Kontrolle gemacht und ja, als er dann so eigentlich so weit war, dass er in sein neues Zuhause ausfliegen konnte, kam Corona und dann ging gar nichts mehr. Der Lockdown, kein Flieger mehr, es ging gar nichts mehr. Trotzdem sind wir natürlich in Kontakt geblieben und auch die Familie, ja, ich darf den Namen glaube ich auch nennen, Knut und sein Frau Antje und der Sohn Pepe, wir haben uns natürlich immer auf dem Laufenden gehalten. Und als der quasi erste Flugverkehr wieder begann, hat sich der Knut in den Flieger gesetzt, in den eigentlich leeren Flieger, fast wie eine Privatmaschine, ist auf die Insel geflogen, hat nicht nur Juanito geholt, sondern auch noch eben einen anderen Hund, auf den schon sehnsüchtig zu Hause gewartet wurde. Und ist wirklich nur hingeflogen und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube am gleichen Tag oder ob sogar die gleiche Maschine war, direkt wieder zurück. Ich weiß noch, er hat ein Video gemacht, die saßen irgendwie zu viert im Flieger, in dieser großen Maschine. Der Pilot hatte dann auch noch mit dem quasi gequatscht über Mikrofon, dass die Hunde gerade noch ein bisschen Luft kriegen, deswegen die Ladeklappen noch auf sind. Und dann ging's zurück und da, ja, das ist einfach eine ganz besondere Vermittlung, einmal dadurch, dass der Hund in so einem extrem furchtbaren Zustand war und dann das noch mit Corona dazu kam. Ja, und genau, und er einfach ein ganz tolles, liebevolles Zuhause bekommen hat. Die sind absolute Pointer-Fans auch geworden. Und ja, ihm geht super und die sind alle ganz, ganz happy mit ihm. Nito wird er liebevoll genannt. Und ja, wir stehen im regelmäßigen Kontakt. Das ist sicher eine meiner schönsten Geschichten. Aber wie gesagt, es gibt noch so einige mehr.
Genau, weil eigentlich ist ja irgendwie jedes Happy End schön. Das sage ich immer, das ist ja der Lohn, den wir einfahren. Wenn wir die Bilder aus dem neuen Zuhause kriegen, dann wissen wir, es ist wieder ein Hund gut unter. Und das ja, macht einem ja den Tag schön oder verschönert einem den Tag. Und dann ist es natürlich manchmal so, also ich hatte meine schönste, für mich schönste Vermittlung ist einfach Lucia gewesen. Lucia war, weiß ich nicht, ein Presser oder Canario-Mix oder ein Badino-Mix, man weiß es nicht. Sie war halt eben nicht besonders hübsch, da man ihr den Kiefer gebrochen hatte und der schief zusammengewachsen war. Ihre Äuglein war dadurch auch ein bisschen kleiner und die waren auch entzündet und die tränten immer so ein bisschen. Und das sind natürlich normalerweise Hunde, wo man nicht so ohne weiteres ein Zuhause findet. Aber sie war halt eben oder ist halt eben auch ein Seelchen von Hund, also total lieb und nett und halt eben nur nicht so hübsch anzusehen. Und dann hat sich eine junge Frau, die den lange beobachtet hatte, uns auf Facebook und Insta folgte, gesehen hat, dass die kein Zuhause kriegte, dann irgendwann sich endlich getraut anzufragen. Und da kriege ich halt heute auch noch die tollsten Fotos, wie Lucia ihr Hundeeis leckt und wie die irgendwie schön im Grünen spazieren geht und oder irgendwo im Fluss badet. Das ist einfach wundervoll, wenn man sich denkt, dass manche Menschen sich halt eben auch mal trauen, nicht so perfekten Hunden ein schönes Leben zu schenken. Das finde ich wundervoll.
Die jüngste war sie ja auch nicht mehr.
Nee, auch nicht, stimmt. Ich glaube, ja. 7 war sie damals schon, ne? Ja. Das ist schon toll gewesen, muss man einfach sagen.
Ja, es ist so, es gibt ganz viele bewegende Momente, wo man auch selber eben, ne, obwohl man das so viele Jahre schon macht, zu Hause sitzt und weint. Also ich denke, es gehört eben ganz viel Empathie auch dazu. Für mich das absolute Highlight ist aber die Vermittlung der Pointerhündin Sally. Jetzt muss ich erstmal tief Luft.
Fassen.
Einmal durchatmen. Wir hatten ein Projekt vor vielen Jahren, die Hunde der Finca Manolo. Ich denke mir, einigen, die das hören, die wissen das auch. Das waren eben überwiegend Jagdhunde, die im Norden der Insel unter widrigsten Bedingungen in den Bergen gehalten wurden bei einem Animal Hoarder. Überwiegend Podengos und Pointer. Und ja. Das Projekt ist gelaufen mit Andrea und Pancho von der Finca Esquinzo. Und das lief über 2 Jahre. Ja, Manolo war ein alter Spanier, der eigentlich kein schlechter Mensch war, aber ja, eben überhaupt keine Ahnung hatte von Hundehaltung. Die Jäger haben nach der Jagdsaison die Hunde ihm gebracht, haben die dazwischen gepackt bis zur nächsten Jagdsaison. Und ja, es ist einfach unglaublich. Es war mitten oben in den Bergen ein zusammengeschustertes Geländer aus Paletten. Es waren dort Hühner, es sind dort viele Tiere gestorben. Also es lagen überall rundherum Kadaver von Ziegen, Hühnern, die dann, ja, keine Ahnung, weil er kein Geld hatte und kein Geld hatte, auch vernünftiges Futter zu kaufen. Er hat dann tonnenweise die Essensabfälle aus den Hotels bekommen, also Fischabfälle und so weiter und so fort. Damit sind die Hunde gefüttert worden. Die Jagdhunde hatten hunderte von Zecken, also so wie der Juanito, den Frauke eben beschrieben hat, in der Pereira ausgesehen hat, so hat da nicht nur ein Hund ausgesehen, sondern alle. Und meine Sally war eine Pointerhündin, die dann da ihr Dasein an einer Kette gefristet hat, an einer 1-Meter-Kette und hat da regelmäßig ihre Welpen bekommen. Wir haben das dann eben mitgekriegt. Die Welpen hatten so gut wie keine Überlebenschancen, weil die neugeborenen Welpen halt von den Ratten aufgefressen worden sind oder eben gestorben sind. Und ja, da war es so, dass wir 2 Jahre eben benötigt haben, haben dann nach und nach die Hunde, die sind dann behandelt worden, geimpft worden, kastriert worden und nach und nach auf die Finca gegangen. Und ja, wir haben zu Hause gesucht und meine Sally war eine der ersten Hunde, die die Finca verlassen hat und hat dann über ein Jahr auf der Finca auf ihre Familie, auf ihre Chance gewartet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 2 Pointer-Rüden. Sie war mir natürlich immer, also es war für mich ein Herzenshund, weil ich habe sie dann auch in 2013 auf der Finca besucht. Ich war da eine Woche da mit unserer Podengo-Vermittlerin. Wir waren auch selber auf der Finca Manolo und konnten uns da ein Bild von machen. Ja, und dann war es so, wie es irgendwie kommen musste. Sally hat keiner Interessenten gefunden und dann ist einer meiner Pointer-Rüden musste krankheitsbedingt eingeschläfert werden und dann war es so, dass Sally dann eben zu mir kommen konnte, so wie sie mir die ganze Zeit eigentlich am Herzen lag und wir 10 Jahre eine schöne Zeit hatten, bis sie dann auch vorbei war.
Sehr schön.
Und das ist ja, was also für mich eben so das absolute Highlight.
Ja, wie ihr gesagt habt, es gibt ja immer wieder schöne Momente. Und jeder hat so seinen eigenen. Und ich finde es immer spannend zu erfahren, was den jeweilig anderen irgendwie berührt. Sei es eine eigene Vermittlung, sei es die Vermittlung von jemand anderem, irgendein spezieller Hund oder irgendeine besondere Rettung. Finde ich immer super. Aber um hier das Ganze nicht zu lange in die Länge zu ziehen, habe ich jetzt noch 2 kurze Fragen, bevor wir zum Highlight jedes Podcasts kommen. Und zwar die ganz allgemeine Frage, wie kann man die Tierhilfe unterstützen?
Spenden!
Money.
Ja, genau! Katschin!
Ja, da gibt es ja, kurze Frage ist gut. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Man kann natürlich einen Hund adoptieren und so helfen. Man kann spenden, man kann
Mitglied werden.
Man kann Mitglied werden, man kann eine Patenschaft für einen Hund übernehmen, wenn man lieber, sagen wir mal, zweckbezogen spenden möchte. Dann kriegt man eben für einen, jetzt sagen wir mal zum Beispiel, betreue ich den krebskranken Pointer-Rüden Nicho, der in der Tierklinik Hofheim betreut wird und dort Chemotherapie bekommen hat. Das ist natürlich sehr kostenintensiv und da kann man zum Beispiel dann eine Patenschaft speziell für einen Hund übernehmen. Sowas funktioniert natürlich. Man kann uns auch natürlich mit Hilfe unterstützen, aktives Teammitglied werden. Ja, man kann sich als Flugpate anbieten, das heißt, man macht Urlaub auf der Insel und nimmt auf dem Rückweg, es wird alles organisiert, es fallen keine Kosten an, auf dem Rückweg es ist alles mit Papieren, alles seriös, man übernimmt dann eben eine Flugpatenschaft. Ja, es gibt viele Möglichkeiten,
Pflegestelle,
gut zu helfen. Man kann eine Pflegestelle.
Man kann bei Gooding einkaufen.
Genau.
Oder wenn ihr was ab.
Wenn ihr mal einen LKW, man kann im Spreadshirt-Shop shoppen gehen.
Ja, sind wir doch mal ganz ehrlich. Das Allerwichtigste sind natürlich unsere Geldspenden. Es ist so, wir haben ein riesiges monatliches Budget, um die Tiere, die sich in unserer Obhut befinden, eben ja zu versorgen und auch also mit Futter und auch tierärztlich. Und wir sind eben ein ja, gemeinnütziger Verein in Deutschland registriert. Und das ist so, dass sich 95% unserer Arbeit eben aus Spendengeldern finanzieren. Und wenn man die nicht hätte, könnte man auch diese wunderbare Tierschutzarbeit eben nicht ja, so in dem Umfang vollziehen.
Also sagen wir es kurz und knapp, wir wollen einfach euer Bestes.
Ja, genau. Man kann auch spenden. Also es gibt auch die Möglichkeit, Spendenlosen bei uns anzufordern und die vielleicht irgendwo in einem, weiß ich nicht, beim Friseur, in einem Fressnapf oder sonstigen in seiner Umgebung eben aufzustellen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach bei uns nachfragen.
So, dann kommen wir zur letzten Frage, die kurz und knapp, ganz einfach, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass es weiterhin so viele tolle Unterstützer der Tierhilfe Fuerteventura gibt. Ich wünsche mir, dass hier auf der Insel, also in Spanien, einfach was passiert, um das Leid der Hunde und der Katzen zu verringern. Genau.
Ja, ich wünsche mir einfach von den Menschen, die Tiere misshandeln, einfach mehr Empathie, dass das mal aufhört, weil es ist einfach nicht, finde ich, nicht zu ertragen. Das ist mein allergrößter Wunsch, dass nicht mehr so viele Tiere leiden müssen.
Mein allergrößter Wunsch wäre natürlich, dass die Tierschutzarbeit irgendwann nicht mehr erforderlich ist, aber was natürlich ein Wunschgedanke ist. Von daher wünsche ich mir, dass wir als Tierhilfe Fuerteventura, als Verein noch lange existent sind, damit wir weiterhin so nachhaltig helfen können. Und ich wünsche mir auch, dass die Gesetzeslage sich ändert, dass sich da einfach was tut, damit man da mehr Möglichkeiten hat und natürlich auch, dass sich das Bewusstsein der Einheimischen gegenüber ihren Tieren deutlich ändert.
Sehr schön. Ich finde, es war ein sehr gutes Schlusswort fürs Interview. Den THF-Ticker lassen wir heute ausfallen. Wir haben euch ja ein bisschen berichtet von unserem Alltag hier auf der Insel, wo wir waren, was so weiter läuft. Deswegen kommen wir jetzt zu der schönsten Kategorie. Und da ich ja kein Unmensch bin und ich weiß, dass sich jeder immer wahnsinnig darüber freut, werde dieses Mal nicht ich unseren Liebling küren, sondern die Ehre gebührt euch. Ich hatte euch ja in den letzten Tagen schon gefreut. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem...
Der Wuff der Woche.
Unser Wuff der Woche. Ihr Lieben, wer soll es werden?
Der Guko.
Der Guko. Dann berichte doch mal über den Guko.
Genau. Der muss dringend ein Zuhause haben.
Also Guko ist ein Pointerrüde, aber in der Tat ein etwas kräftigerer Pointerrüde. Der wurde zusammen mit seinem Bruder, also er hatte mal ein Zuhause, aber ich meine, dann war es so, dass der Besitzer die Insel verlassen hat und die Hunde dann eben auf so einem also auf dem Grundstück dann hausten und von irgendwelchen Nachbarn oder wie auch immer
versorgt worden
sind.
Mehr schlecht als recht.
Genau, als wir sie übernommen haben, waren sie waren in ganz schlechten Zustand auch. Also jetzt nicht groß, nicht so abgemagert, aber Flöhe, Zecken, also voll mit Parasiten. Und das ist für alle Hunde schlimm, aber es ist immer doof, wenn Hunde schon mal, sagen wir mal, ein Zuhause gehabt haben und die werden dann so alleine gelassen. Das heißt, die beiden sind extrem menschenbezogen, müssten dringend in eine eigene Familie kommen. Also die sind auch momentan also in verschiedenen Gehegen, also sie mögen sich gerne. Aber das sind wirklich zwei kräftige Rüden, also da kann man, das wäre natürlich ein Wunschgedanke, aber kann man nicht erwarten, dass man die zusammen vermittelt und sie kommen auch wirklich gut ohne einander zurecht. Und es wäre einfach toll, wenn die zeitnah zu einem Pointer- oder Jagdhundliebhaber, es sind sportliche, menschenbezogene, tolle Hunde, in ein Zuhause könnten. Gerade der Guko, der, kann man sagen, gibt sich immer mehr auf. Der ist kreuzig, wenn die Menschen kommen, aber sonst wirklich macht er einen sehr traurigen Eindruck. Ja.
Wie alt ist Guko?
4, 4,5. So ungefähr. Also.
Und bei wem darf man sich melden?
Bei der Tanja.
Bei der Tanja.
Wenn die ans Telefon geht, kann auch bei mir.
Ja, es wäre wirklich ein Traum für Goku, weil wir uns schon Sorgen machen. Weil er auch teilweise wirklich dann sehr abwesend wirkt. Und
sehr schön. Also unser dieswöchiger Wuff der Woche ist also der liebe
Goku.
Ja, ich sag's immer falsch.
Goku.
Alle Infos zur Vermittlung packen wir euch wie immer in die Infobox. Und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien.
Ja, war schön, Amanda. Wir danken dir, dass wir mal dabei sein
durften. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Auch wenn das etwas, man ja gemerkt hat, etwas traurig war. Aber das, ich finde, das ist es eben. Das passiert ganz oft, auch wenn man mit Vermittlern oder mit Pflegestellen spricht. Man lebt das einfach mit und fühlt auch mit. Und ich finde, es gehört einfach eine gute Portion Empathie mit dazu.
Und jetzt müssen wir zu den Hunden.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.